Just remember, you don't have to forget. Just remember this Sunday.
Radio frei.
Soundtrack.
Wow.
Auf Radio frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und wir machen heute weiter mit Star Wars Soundtracks. Wir haben in der letzten Ausgabe in die Scores zu den Episoden 2 und 3 reingehört. Und das sind Filme, die ich persönlich als Fan der ersten Generation, muss man fast noch sagen, ich mochte die nicht mehr so besonders. Die Prequel-Trilogie, die hat sicherlich ihre Stärken, aber auch ganz eindeutig ihre Schwächen gehabt. Und damals, als dann Episode 3 im Kino lief und ich den da auch gesehen habe in einer Mitternachtspremiere, muss ich sagen, bin ich eher unzufrieden rausgegangen. Und diese ganze Prequel, diese drei Filme, die erzählen schon einiges und etablieren auch viel, was für die Star Wars Franchise heutzutage total wichtig ist. Aber mir persönlich als Fan der alten Filme, der klassischen Trilogie, das war mir irgendwie im Endeffekt nichts. Ich habe doch mehr bemängelt als gemocht. Das hat sich im Laufe der Jahre so ein ganz kleines bisschen geändert teilweise. Ich bin wesentlich versöhnter mit diesen drei Filmen, auch wenn die nach wie vor ganz markante und schreckliche Schwächen haben. Aber ich bin da mittlerweile nicht mehr ganz so verbissen und weiß auch zu würdigen, was zum Beispiel diverse Schauspieler in diesem Film gemacht haben, oder bin wesentlich gnädiger mit Schauspielern, die in dem Film eindeutig das verkackt haben, und sage aber, okay, das ist der Film und das ist die Rolle, und das heißt nicht per se, dass der Schauspieler scheiße ist. Vor allem eben im Falle von Hayden Christensen, den es wirklich hart getroffen hat, der nach Star Wars im Grunde kaum noch irgendwas gemacht hat. Es gab nochmal einen Film, der hieß Jumper, wollte man versuchen, so ein neues Superhelden-Franchise zu starten, der ist ganz furchtbar gewesen und auch gefloppt. Und danach war es das mehr oder weniger für ihn. Und der hat sich eben auch sehr, sehr starken Anfeindungen eines sehr, sehr großen Star Wars Fandoms gegenüberstehen sehen. Und ich glaube, der hatte keine gute Zeit nach Star Wars. Deswegen ist für ihn das, glaube ich, auch ganz gut gelaufen. Wir sehen Hayden Christensen später übrigens nochmal wieder. Er ist nämlich in einer Serie namens Ahsoka aufgetaucht, und in einer anderen Serie ist die Figur, die er verkörpert hat, Anakin Skywalker, die hat sehr viel an Textur gewonnen, nämlich Clone Wars. Und da sind wir jetzt gerade, da steigen wir jetzt einfach mal kurz ein, um kurz zu klären, in was für eine Situation Star Wars gerade ist. Episode 3 kam 2005 raus, war natürlich ein erfolgreicher Film und ein dramatischer Abschluss dieser Reihe, wie gesagt, mit all den Stärken und Schwächen, die ich auch letztes Mal schon ein bisschen ausgeführt habe, war das für mich so ein ambivalentes Ding. Ich habe den mehrmals gesehen und irgendwie hat der auch wieder, wie alle drei Prequel-Filme, seine Momente, aber im Großen und Ganzen fand ich das alles eher nicht so geil. Danach ging es weiter mit einer Serie, nämlich Clone Wars, eine Animationsserie, die geschrieben und erfunden wurde von einem Menschen namens Dave Filoni, und der hat damals gesagt, er möchte gerne diese ganze Clone Wars-Thematik, die ja in den Filmen gar nicht so richtig behandelt wurde, dieses Riesenereignis der Klonkriege, das möchte er gerne in Form einer Serie, in dem er mehr Zeit hat, ausführlicher inszenieren und erzählen, hat aber nicht allzu viel Geld gehabt, und deswegen wurde entschlossen, dass das eine Animationsserie wird, und man hat eben versucht, mit der damaligen CGI-Technik so einen zeitlosen, cartoonartigen Stil zu schaffen, der vor allem natürlich erstmal Kinder anspricht und natürlich auf narrativer Ebene dann so ein bisschen größere Themen aufmacht. Mit dieser Serie bin ich persönlich nie so richtig warm geworden. Ich habe immer gedacht, hey cool, es gibt eine Star Wars Serie. Ich liebe Star Wars und das gibt's jetzt als Serie. Ich guck mal rein. Und das war mir immer oft zu schnell, zu hektisch, zu kindlich manchmal. Das ist halt dieser Stil. Und viel zu oft auch viel zu oberflächlich, also dass eben so vereinzelte Kapitel dieser Klonkriege in Form von 20-Minuten-Episoden erzählt werden mussten und dann natürlich auch die Charakterzeichnungen weiter ausgeführt wurden, dass eben diese Charaktere aus Episode 2 und 3, die wir hier haben, Anakin, Obi-Wan, Padme und so weiter, die entwickeln sich ja weiter und wir wissen ja bereits, wie es endet, weil Episode 3 ja vorher rausgekommen ist und das war so das, was mich daran interessiert hat, dieser Weg dieser Charaktere von ja zwischen Episode 2 und 3, was ist da passiert, dass die so sind, wie sie sind. Das macht diese Serie, aber man muss halt durchhalten und das habe ich nie so richtig gemacht. Ich habe die also nie komplett fertig geguckt. Aber Clone Wars ist ein Riesending gewesen, das war extrem erfolgreich, hat dieses ganze Franchise extrem aufgewertet und für viele die Prequel-Filme eben auch nochmal viel, viel besser gemacht und zahllose neue Fans generiert und aus Star Wars was wirklich Großes gemacht und ohne Clone Wars wäre Star Wars möglicherweise damals im Jahr 2005 nach Ende dieses dritten Films so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil George Lucas hatte keine Ambitionen weiterzumachen, der wollte nicht noch einen Film machen, der hatte keine Lust mehr Regie zu führen und diese ganze Produktion dieser drei Filme hat ihm wirklich sehr viel Kraft gekostet und er hatte keinen Bock mehr. Und das ging so weit, dass ich glaube, es war 2011 oder 12, da wurde Star Wars, also Lucasfilm und alles, was mit Star Wars zu tun hat, verkauft und zwar an Disney. Disney hat die Marke Star Wars mit allen Verwertungsrechten für, glaube ich, 5 Milliarden Dollar damals gekauft und George Lucas hat sich sozusagen rausgenommen und Kathleen Kennedy wurde dann die neue Lucasfilm-Chefin und Kathleen Kennedy ist eine Produzentin gewesen, die schon mit Steven Spielberg zum Beispiel solche Filme wie Jurassic Park mitproduziert hat, also wirklich eine gute, fähige, erfahrene Filmproduzentin, die jetzt hier das Ruder übernommen hat und ich glaube, sie hatte auch schon bei einem der älteren Star Wars Filme bei Return of the Jedi mitgemacht und war jetzt hier sozusagen als neue Creative Directress von Star Wars mit im Boot und es dauerte auch nicht lange, ich glaube, es hat nicht mal ein halbes Jahr gedauert, da wurde ein neuer Star Wars Film, sogar eine ganz neue Star Wars Trilogie angekündigt, nämlich die dann 2015 starten sollte und es wurden so häppchenweise wurde erzählt, was passiert und dann gab es irgendwann die Personalie J.J. Abrams, der das inszenieren sollte. Das fand ich damals cool, weil ich mochte seine Star Trek Filme und dachte, ey, wenn der es geschafft hat, in Star Trek einen frischen Wind reinzupusten, dann schafft er das mit Star Wars vielleicht auch und viele waren sehr skeptisch, ob das überhaupt gut werden kann. Ich wusste oder dachte mir, ey, das wird bestimmt toll und dann kam nach und nach raus, dass teilweise die alten Darsteller, also Harrison Ford, Mark Hamill und Carrie Fisher irgendwie wieder mit dabei sein sollten, aber auch ganz viele neue, die ich persönlich damals noch nicht kannte, deren Namen mir neu waren, auch wenn die noch nicht ganz blutjunge Newcomer waren. Da war dann plötzlich eine Daisy Ridley wurde da erwähnt, von der ich vorher noch nichts gehört hatte. John Boyega, den man vorher hätte sehen können, wenn man Attack the Block gesehen hat. Oscar Isaac kannte ich namentlich schon, weil er in einem meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Drive, mitgespielt hatte. Adam Driver kannte ich auch schon vom Sehen, aber das waren alles junge, frische Schauspieler und das hat mich auch alles sehr positiv gestimmt und ich war wirklich erfreut zu hören, was da passiert. Und der Hype wurde immer größer, immer größer, immer größer, immer größer und irgendwann kam das Jahr 2015 und der Hype war unfassbar. Es gab es gab Trailer, die toll waren, es gab Dinge, über die man nachgedacht hat, es gab ein geleaktes Drehbuch, was ich nicht gelesen habe, ich habe mich dann irgendwann rausgehalten und dann gab es einen Countdown und dann kam auch noch die Weihnachtszeit und die Weihnachtsdekos traten den ja schier aussichtslosen Kampf gegen die Star Wars Dekos an und es war unfassbar, wo alles Star Wars drauf stand, die Marke war einfach überall, es wurde komplett vermarktet. Und wie gesagt, ich war extremst gehypt und dann kam eben Weihnachten, um die Weihnachtszeit 2015 dann Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht. Und ich fand's toll. Ich war sehr aufgeregt in der Mitternachtspremiere und mit einigen anderen hier in dem Kino in Weimar gab's einige Star Wars Fans, die da auch mit waren. Und ich habe diesen Film gesehen und ich fand ihn wirklich toll. Es hat großen Spaß gemacht, die neuen Charaktere sind super gewesen. Ich habe da richtig das Gefühl gehabt, die kennengelernt zu haben und mit denen mitzugehen und diese Heldenreise, dieses Abenteuer, was die ja jetzt erleben, das mitzuerleben, richtig nicht nur zuzugucken, sondern mitzuerleben, das war toll. Ich fand Harrison Ford, also die alten Figuren da zu sehen und das fand ich auch gut. Ich fand die technische Umsetzung, also wie es aussah, die Effekte, die neuen Orte, die man gesehen hat. Ich fand Episode 7 wirklich, wirklich toll. Besonders begeistert war ich von der Musik. John Williams hat nach 10 Jahren, die es gedauert hatte, es mal wieder geschafft, diese unglaubliche Aufgabe zu lösen, nämlich natürlich was Neues, neue Melodien, neue Leitmotive für die neuen Figuren zu schaffen und auf der anderen Seite aber auch dieses klassische Star Wars Feeling wieder mit reinzubauen. Das heißt, man hört den ersten Ton einer neuen Melodie und weiß sofort, ah, das ist Star Wars. Und wie der das immer macht und wie der das geschafft hat und dieses Rey-Leitmotiv ist wirklich, wirklich stark. Das ist auch wieder eine ganz tolle Melodie und das ist so ein Flow, also die einzelnen Elemente fließen wieder so ineinander über. Also im Grunde alles, was Star Wars Filmmusik gut macht, das hat John Williams selbst im Jahr 2015 noch absolut drauf. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Das Erwachen der Macht. Wie gesagt, John Williams hat komponiert. Im Englischen heißt der Film übrigens The Force Awakens. Und da ist er. Bitteschön.
kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute weiterhin Star Wars, haben in der ersten Hälfte in den Soundtrack zu Episode 7 das Erwachen der Macht aus dem Jahr 2015 reingehört, komponiert von John Williams. Und weiter ging's. Und zwar ist das vielleicht jetzt eine kleine Überraschung für euch, aber es geht nicht weiter mit Episode 8, sondern wir gehen wirklich chronologisch weiter in der Reihenfolge, in der die Filme erschienen sind. Und 2016, also bereits ein Jahr später, kam nicht Episode 8, sondern Rogue One, A Star Wars Story. Und das ist in jeder Hinsicht eine Neuerung für das Franchise gewesen. Erstmal muss man sagen, ist Star Wars Episode 7 im Winter 2015 extremst erfolgreich gewesen. Der Film hat, ich glaube, er hat die Milliardengrenze, ich glaube, er hat fast die 2 Milliarden geknackt. Also wirklich ein unfassbarer Erfolg. Der Hype war echt und die Leute sind ins Kino gerannt wie die Blöden. Und ich habe den Film, glaube ich, damals aus, ich nenne es mal familiären Gründen, nur einmal im Kino sehen können, was ich heute ein bisschen schade finde. Aber ich habe ihn dann relativ schnell zu Hause gehabt und habe ihn da sehr oft gesehen und mag den auch heute noch im Lichte der Fortsetzung. Da gibt es für manche dann eine Relativierung, die dann sagen, ah, na gut. Erst fand ich es gut und jetzt nicht mehr, aber ich muss auch sagen, selbst jetzt gefällt mir Episode 7 noch gut, ohne da zu viel vorwegzunehmen. Ja, und dann wurde relativ schnell auch, war schon klar, es kommt ein weiterer Star Wars Film im Jahr 2016, einen Spin-Off-Film, um genau zu sein. Es sollte eine, ja, es, diese Haupttrilogie sollte stattfinden und zwischen den Jahren, zwischen den Hauptteilen sollten dann ergänzende Geschichten erzählt werden, die das Cinematic Universe of Star Wars, was Disney natürlich, weil sie ja auch Marvel und so weiter parallel laufen hatten und Erfahrung gemacht haben mit dem MCU, mit dem Marvel Cinematic Universe und wissen, dass man Franchises, wenn man sie ordentlich aufbaut, auch ewig weiterführen kann und dementsprechend viel Geld verdienen kann. Deswegen haben sie gesagt, wir möchten Spin-Off-Filme machen. Und neben den 3 Filmen der Haupttrilogie waren eben noch 3 Spin-Off-Filme, die dazwischen erscheinen sollten, sodass also 6 Jahre lang jedes Jahr ein neuer Star-Wars-Film in die Kinos kommen sollte. Und der Auftakt war eben sehr erfolgreich und sehr gut. Deswegen war es völlig klar, dass 2016 Weihnachten es weiterging mit Rogue One. Und das war eine Geschichte, die so in dieser Form auch noch nicht in Büchern oder in Film natürlich erzählt wurde, nämlich ein kleines Story-Detail, das in Star Wars Episode 4 1977 erwähnt wurde, war hier sozusagen die Prämisse. Wir wissen ja, in Eine neue Hoffnung ist es so, dass Darth Vader das Schiff von Prinzessin Leia aufbringt und sie verhaftet und fragt, wo sind die Pläne für den Todesstern? Was habt ihr mit der Funkübertragung der Pläne gemacht? Denn sie sind an Bord dieses Schiffes nicht zu finden. Und wir erfahren jetzt, wie sind diese Pläne überhaupt auf dieses Schiff gekommen? Wie haben die Rebellen es geschafft, an die Pläne des Todessterns heranzukommen? Und wie, was haben sie vor? Was versprechen sie sich davon? Und hier lernen wir erstmal ganz viele neue Figuren kennen, nämlich Rebellen. Die Rebellenallianz ist ja in den Filmen eher so am Rande auch nur dargestellt gewesen und viele einprägsame Charaktere hat es nicht gegeben. Okay, wir haben General Dodonna im ersten Film gehabt, General Recon im zweiten und dann irgendwann Admiral Akbar, das ist der It's a Trap Guy und natürlich Mon Mothma, die Anführerin der Rebellenallianz. Die wurden aber namentlich nie so richtig erwähnt und man wusste das als Fan nur, wenn man die Bücher oder Comics gelesen hat. Und jetzt in diesem Rogue One werden diese Figuren plötzlich alle wesentlich länger und ausführlicher eingeführt. Es taucht Mon Mothma auf und General Dodonna ist auch mit dabei und noch ein paar neue Figuren, zum Beispiel ein Rebellenpilot namens Cassian Andor und die Hauptfigur Jyn Erso. Und Jyn Erso ist die Tochter eines Ingenieurs, der den Todesstern gebaut hat, entworfen und gebaut hat und der aber dazu gezwungen wurde vom Imperium, das zu machen und aus Rache und eben um die Galaxis irgendwie zu retten oder ihr zumindest eine Chance zu geben, hat der absichtlich einen Fehler mit installiert, und sozusagen ein etwas versteckt, was die Rebellen ausnutzen können und das in den entsprechenden Plänen verzeichnet. Und der ist aber noch in Gefangenschaft und nun ist es so, dass eine kleine Einheit der Rebellen es schaffen muss, da irgendwie einzubrechen in einen Hochsicherheitstrakt und dort eben zunächst diesen Ingenieur, der übrigens von Mads Mikkelsen gespielt wird, zu befreien und danach die Pläne zu holen. Und das wird ihnen schwer gemacht vom Imperium. Der Direktor Krennic, der wird von Ben Mendelsohn gespielt, der ist verantwortlich für das Bauprojekt Todesstern und der will natürlich verhindern, dass irgendetwas das verhindert. Wir sehen noch einen kurzen Auftritt von Peter Cushings Figur, die er in Episode 4 damals gespielt hat, Governor Tarkin, hier als CGI. Ich fand es damals cool, dass sie das gemacht haben. Viele fanden, es sieht nicht gut aus, nicht echt aus und stimmt, es sieht aus wie computeranimiert, aber so wie sie es eingebaut haben, finde ich, passt das. Und das war okay. Und Darth Vader taucht auf als Figur. Er hat auch ein bisschen Text und spricht und es gibt eine große Szene für Darth Vader, das sind die letzten anderthalb Minuten, die wirklich absolut fantastisch sind und Star Wars Geschichte geschrieben haben und wirklich richtig, richtig gut sind. Regie hat hier Gareth Edwards geführt, das ist der, der kurz vorher einen Godzilla-Film gemacht hat, der stilistisch zumindest sehr beeindruckend war und auch hier merkt man seinen Hang, also zwei Dinge, die er gut kann, nämlich einmal inszenieren und das Einbauen von Special Effects, das ist diese eine Sache, für die Gareth Edwards immer steht und das zweite, was der kann, ist das Budget unten halten, der schafft irgendwie mit geringem Aufwand wirklich fantastische Bilder zu kreieren, weswegen er auch mit hier als Regisseur mit rangeholt wurde. Und er ist seit Kindesbeinen ein riesen Star Wars Fan und auch das merkt man diesem Film an. Was er nicht kann, ist grundsätzlich eine Geschichte erzählen. Das merkt man hinten und vorne, dass das alles nicht so richtig hinhaut mit überzeugenden Charakteren. Das geht nicht so richtig. Da ist dann der Produzent Tony Gilroy eingesprungen, der da ganz viel dazu noch gemacht hat und zusätzliche Szenen gedreht hat, die alle der Charakterbildung dienen. Und Tony Gilroy ist ein Name, der auch später nochmal auftauchen sollte, denn später, wenn wir hier über die Star Wars Serien reden, ist Tony Gilroy der Verantwortliche von Andor, eine ganz fantastische Serie, die sich genau dieser Figuren auch widmet, die hier in Rogue One auftauchen. Ich fand den Film damals nicht so gut. Er wurde dafür von sehr vielen anderen gelobt, als endlich mal was Neues, ein bisschen Ambivalenz in der Rebellenallianz, Grautöne, Kriegsfilmästhetik, Spannung und wirklich unglaubliche Spannung und Bilder und so. Und das hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Ich finde die Figuren sehr oberflächlich und ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, mit denen irgendwie mitleiden zu können oder mitreißen zu können. Und da muss ich wirklich sagen, hat die Serie Andor ganz, ganz viel für diesen Film getan. Mittlerweile finde ich das alles wesentlich runder und besser, wenn man einfach ein bisschen Hintergrundinfo hat. Die Musik ist von Michael Giacchino und das ist ein absolutes Novum, dass ein anderer Komponist außer John Williams einen Star Wars Soundtrack komponiert und Michael Giacchino macht sehr gut. Der orientiert sich soundmäßig an dem Original-Soundtrack von John Williams, schreibt aber weitestgehend eigene neue Melodien. Es gibt, glaube ich, nur an ein oder zwei Stellen ganz kleines bisschen Referenzen von alten klassischen Leitmotiven. Ansonsten ist alles neu und alles selbst komponiert und das ist wirklich ein sehr, sehr guter, sehr, sehr runder Soundtrack, in den wir jetzt reinhören. Also, hier der Soundtrack zu Star Wars Rogue One aus dem Jahr 2016, komponiert von Michael Giacchino. We'll be right back.
Thank you.
Und das war's mit Soundtrack für diese Woche. Wir haben weitergemacht mit der Star Wars Filmreihe, haben heute in die Soundtracks zu Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, aus dem Jahr 2015 reingehört, komponiert von John Williams. Und in der zweiten Hälfte gerade noch in den Soundtrack zu Star Wars Rogue One oder Rogue One in Star Wars Story, wie auch immer man das nennen möchte, aus dem Jahr 2016, komponiert von Michael Giacchino. Und ich sag mal so, bis dahin war noch alles gut. Alles war in Ordnung. Episode 7 war ein super Hit, Rogue One war immerhin noch ein richtiger Hit und danach fingen die Probleme an. Und darum soll es in der nächsten Ausgabe gehen. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und ciao.
Hier ist der Freie Rundfunk Erfurt International, ein Programm des Vereins Freies Radio Erfurt.